Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 44. Episode des Oh Schuhen-Podcasts. Ja, wir neigen uns dem Ende des Jahres entgegen, Simon. Es wird schon sehr besinnlich. Ich habe schon die erste Adventskranzkerze angezündet. Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich habe aber auch tatsächlich eine Kerze hier, die könnte ich noch anzünden, aber irgendwie, das wird wahrscheinlich morgen früh, wenn ich noch denke, so, ach ja, da war doch was. Aber nö, ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin da tatsächlich nicht so traditionell unterwegs.
Ich auch nicht. Ich habe gesagt, oder beziehungsweise wir haben beschlossen, dass wir uns auf jeden Fall einen kleinen Weihnachtsbaum in die Wohnung stellen werden, weil das ist dann doch wiederum ganz schön. Zumal es dann das erste Jahr, dass wir zusammen in der neuen Wohnung zelebrieren. Das ist dann schon ganz nice, aber jetzt so einen Adventskalender muss ich jetzt auch nicht. Also Maria hat zwar einen gebastelt, aber ich glaube, das hatte eher stilistische Gründe. Und sie hat auf jeden Fall noch keine Kerze angemacht, ich auch nicht. Von daher, ja, das lassen wir mal außen vor. Aber es ist wirklich so, es ist Anfang Dezember. Ey. Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr schon wieder geflogen ist.
Unglaublich, oder?
Krass, ja. So geht viel rum. Passiert.
Haben uns viele Schuhe durchs Jahr begleitet, aber lass uns über den Schuh reden, der uns heute durch den Tag begleitet, Amadeus.
Ja, ist richtig.
Welcher ist es bei dir?
Ich trage heute den Kangaroos in Kollaboration mit Goldberg oder Goldberg. Wir haben uns ja immer noch nicht so ganz drauf geeinigt, wie es eigentlich ausgesprochen wird. Aber wirklich ein wunderschöner Schuh. Qualität ist großartig. Ich finde die Story sehr, sehr geil. Ich finde das Packaging geil, auch wenn ich das natürlich nicht am Fuß trage. Aber der Schuh an sich ist halt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und von daher Shoutout an Kangaroos und an Goldberg, wie auch immer. Eine sehr, sehr schöne Schuhgeschichte.
Packaging am Fuß bringt mich auf diesen Gedanken. Colorway im Gesicht und an der Stelle deshalb ein schneller Shoutout an Edda Vendetta, eine alte Wegbegleiterin, die ganz gerne mal Colorways von Schuhen schminkt. Finde ich eigentlich eine mega Idee, super kreativ und interessant kann man natürlich auch auf ihrem YouTube-Kanal bzw. Insta sich hier und da mal angucken und damit zu dem Schuh, den ich heute am Fuß trage. Gerade aktuell nicht, aber ich trug ihn vorhin, als ich kurz vor der Tür war. Es war der Nike SB Bruin Hyperfeel von Quartersnacks.
Oh, schön. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Das ist ein schönes Ding.
Da haben wir jetzt auch sehr viel Überraschung in deiner Stimme, Amadeus. So, oh schön, er kann auch schöne Schuhe tragen.
Nein, darum geht's gar nicht. Du trägst immer schöne Schuhe. Aber mit dem Quartersnacks SB hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann noch dem Bruin. Schönes Ding auf jeden Fall. Hab ich ja tatsächlich nicht bei mir stehen. Muss ich ja zugeben.
Ja, hab gestern gesehen, dass du mal wieder so ein bisschen Sale bei dir auf der Instagram-Seite gemacht hast und ich denke mir jedes Mal so, Mann, wieso kann der Thüner nicht einfach so eine halbe Nummer größere Füße haben?
Ah, sorry. Ja, aber da musste mal wieder ein bisschen was aus den Schränken verschwinden. Gerade so zum Jahresende neige ich immer dazu, dann doch nochmal mit Argusaugen durch die Kleiderschränke durchzugehen und auch durch die Schuhschränke und dann zu denken, das kann doch schon mal raus, beziehungsweise vielleicht freut sich da jemand anderes noch mehr drüber als ich und dann macht man solche Geschichten mal. Funktioniert ja heutzutage auch über Instagram eigentlich ja ganz gut auch. Ne?
Von daher. Habt ihr gehört, Schuhschränke, Plural.
Ja, das ist aber so ein Platzding.
Der feine Herr. Kommen wir zum Feedback der vergangenen Episode. Wir haben in der 43 über die Stadt Amsterdam gesprochen, haben dabei so ein bisschen den Bezug von Amadeus und mir zur Stadt geschildert und dann noch drei großartige Söhne dieser Stadt zu Wort kommen lassen. Das ist zum einen Tommy Trigger gewesen, wer ihn nicht kennt, ein Sammler und einfach ein großartig netter Mensch. Dann Quills, der Illustrator und Designer, dem einen oder anderen aus der jüngsten Vergangenheit wahrscheinlich zumindest dafür bekannt, dass er mit Kangaroos einen sehr schönen Schuh gemacht hat, vor zwei Jahren war es ungefähr.
Ja, mittlerweile.
Und ansonsten als Illustrator seit Jahren einfach zumindest sich bei mir ins Gedächtnis gezeichnet hat. Und zu guter Letzt noch Tim von Patter, der uns so ein bisschen was über das Jahr 2019 erzählt hat. Die Projekte, die wir schon im Frühjahr, im Mai, glaube ich, mal von ihm angerissen bekommen haben, als Amadeus schon mal da war und aus ihm Infos rausgekitzelt hat, mit denen keiner gerechnet hat. Auf einmal droppt da einen Job in New York und einen 7er Jordan. Nice, auf jeden Fall. Was er dieses Mal zu erzählen hat und auch was die anderen Jungs zu erzählen hat, könnt ihr natürlich immer noch in Episode 43 hören, auf Apple Podcasts, auf Spotify, über Podigee, unseren Hoster, geht das, oder natürlich auch über YouTube. Könnt auch weiterhin fleißig unter den Fotos zur Episode auf Instagram kommentieren. Auch Schuhen Podcast, da die Anlaufstelle. Und das haben auch viele von euch gemacht. Es gab nicht nur sehr positives Feedback zur Episode insgesamt, sehr viele schöne Erinnerungen, die da auch mit uns geteilt worden sind, von euch an diese Stadt, sondern auch schon 1, 2, 3, 4, 35 Vorschläge, so ungefähr, welche Städte wir in Zukunft noch mal so vors Mikrofon zerren können, so to say, und eine Episode zumachen können. Sehr vielen Dank dafür, dass ihr euch da reinklingt. Ich habe mich über meinen Hashtag Team Autoradio sehr gefreut, alle wieder am Start gewesen. Und yes, das gilt natürlich auch für diese Episode, nicht nur Hashtag Oshun Podcast, sondern Hashtag Team Autoradio. Freuen wir uns sehr.
Auf jeden Fall. Shoutout an dieser Stelle natürlich auch an Sneaky Berlin. Ihr könnt die Episode auch dort kommentieren. Und wenn wir schon mal Shoutout sind, auf jeden Fall auch an das Juice Magazin. Das hat ja jetzt nach all den langen Jahren, 22 an der Zahl, die Printausgabe eingestellt. Und das hat mich tatsächlich sehr emotional gemacht. Wer mich vielleicht auf den privaten Kanälen, gerade auch bei Twitter oder auch auf Instagram verfolgt, hat da einen sehr, sehr langen emotionalen Post gelesen. Ich habe einfach eine großartige Verbindung zu denen. Im Endeffekt habe ich das Magazin seit gut 20 Jahren gelesen. Ich habe selbst 10 Jahre für die als freier Autor gearbeitet und fand es natürlich sehr, sehr schade, als ich gesehen habe, dass die Entscheidung getroffen wurde, jetzt Print einzustellen. Man kann es in der heutigen Zeit leider verstehen. Die Juice wird natürlich weitermachen, gerade online auch, was natürlich super ist. Und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Online bietet natürlich viele Möglichkeiten, wie wir ja selbst wissen. Also von daher bin ich da sehr gespannt. Aber ja, es war die letzte Printausgabe. Und falls ihr nur in einem gewissen Maße was mit Hip-Hop am Hut habt oder halt eben auch in der Vergangenheit mal die Juice gelesen habt, erweist der ganzen Geschichte doch noch ein bisschen Respekt. Holt euch die Ausgabe. Sie ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ein schöner Abriss über die letzten Jahre, letzten Dekaden sogar. Und auch ich durfte netterweise, glücklicherweise noch einen Teil dazu beitragen. Witzigerweise hat sich da der Kreis geschlossen. Ich habe in dem Moment gar kein Interview gemacht oder über Hip-Hop geschrieben, sondern über eine Dekade Streetwear. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr viel Arbeit. Aber lange Rede, kurzer Sinn, holt euch auf jeden Fall nochmal die Juice. Und Print is not dead, sage ich trotzdem weiterhin. Print ist einfach schön. Und wie gesagt, holt euch die letzte Episode, legt sie euch auf den Tisch, lest sie euch durch. Allerdings ist das auch ein schöner Schwenk eigentlich zu unserem aktuellen Thema, denn auch das war sehr, sehr rechercheintensiv und auch Simon und ich, wir haben uns mal so zwischendurch ein bisschen gekabbelt, natürlich positiv und freundschaftlich. Aber ja, rechercheintensiv war auch unser folgendes Thema, und zwar auch wir haben uns der ablaufenden Dekade angenommen, 2010 bis 2019, und zwar sprechen wir über die einflussreichsten Sneaker. Und da muss man vielleicht im Voraus kurz dazu sagen, diese Episode erhebt keinen Anspruch darauf, dass wir die besten Sneaker betiteln und auch nicht unsere Lieblingssneaker, sondern wirklich die Turnschuhe, die in den jeweiligen Jahren den höchsten und größten Input hatten. Vielleicht sogar auch in den darauffolgenden Jahren einen Impact hatten, die für die Szene oder halt auch für die Turnschuhindustrie, für uns als Kultur oder wie auch immer, sehr, sehr hoch anzusehen waren und auch anzusehen ist. Und bevor ich hier lange um den heißen Brei drumherum rede, starten wir doch einfach mal direkt in das Jahr 2010.
Lang ist her. Oh, und ja. 2010 kam, wir haben auch eben schon, da schließen sich jetzt so viele Kreise, ne, auch schon über Patter gesprochen, über den guten Tim, den wir in der letzten Episode im Interview wieder hatten. Ich habe heute einen Kunstdruck von Pete Parra an meine Wand gehängt. Auch schön. Da schließen sich jetzt Kreise. Es geht natürlich 2010 um den Nike Air Max von Parra, den Cherrywood. Patter haben zum 5. Geburtstag, entsprechend wer jetzt rechnen kann, und das erwähnt Tim natürlich auch in Episode 43, dieses Jahr 15. Jubiläum, damals 5. Geburtstag, und dazu haben sie ein Geburtstagspack gemacht, und da ging es 2009 los. Es haben nicht alle Schuhe ins Jahr 2009 gepasst, deshalb kam dann, nur ganz kurz, der Cherrywood war der letzte, ne, Amadeus?
Richtig.
Und der kam 2010. Danach kam dann aus diesem Geburtstagspack nichts mehr. Ist aber auch für meine Begriffe, ich weiß nicht, wie du es hältst, aus diesem Geburtstagspack der schönste, der Cherrywood von Putter.
Also wir haben es ja schon in diversen Episoden mal gehabt, dass gerade der Cherrywood einfach ein unfassbar guter Schuh ist. Ich muss sagen, aus dem Pack heraus gefallen mir eigentlich alle sehr, sehr gut. Ich hatte das Glück, an den wunderschönen Corduroy ranzukommen. Und natürlich hätte ich auch ganz gerne noch die restlichen, die dazugehören. Und der Cherrywood zählt natürlich ohne Frage dazu. Das Ding ist halt einfach eine Wucht gewesen. In einer Zeit, wo der Air Max 1 gerade noch mit dem alten Shape natürlich auch noch sehr gefeiert wurde, hat das eben in der Kollaboration mit Putter und Para, aber auch eben beide Kollaborationspartner, noch weiter auf die Landkarte gepackt und auch eben ihren Status manifestiert, den man ja in den letzten Jahren auch gesehen hat. Also die Dinge, die von Para kamen, die Dinge, die von Putter kamen, das sind alles Geschichten, die auf jeden Fall enorm viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und dieser Schuh natürlich limitiert auch noch auf 258 Paare. Es ist halt einfach, also ohne Frage.
Plus minus ein bisschen.
Wahrscheinlich, ne? Aber ohne Frage auch ein Schuh, der heute einfach enorme Preise hervorruft. Aber der halt eben auch gezeigt hat, hey, da sind Paare, da sind Putter, die Kollaboration, der Geburtstag dazu. Das hat dem ganzen Schuh halt eben eine enorme Wichtigkeit gegeben. Und auch heute kommt man einfach um diese Botte nicht drum rum. Also wenn man jemanden draußen sieht, der einen Cherrywood trägt, dann werden die Augen groß. Egal, ob man jetzt diehard Air Max 1 Fan ist, so wie Iceberg beispielsweise, Shoutout an dieser Stelle, oder halt eben auch jemand, der vielleicht eher so Adidas trägt oder New Balance. So ein Cherrywood, der knallt und den sieht man. Und man weiß eben auch um die Historie des Ganzen. Und ich finde auch, der Schuh hat dazu geführt, dass auch in den darauffolgenden Jahren der 87er weiterhin eben ein hohes Standing genossen hat. Ich meine, klar, das hat er in den Jahren zuvor auch gemacht. Der war ja damals auch schon eben ein paar Jährchen alt, ne? Hat er ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber trotzdem, diese Collab hat echt einiges klar gemacht und zählt auch für viele Leute zum Besten, was auf der Air Max 1 Silhouette jemals passiert ist.
Mhm. Ich mag diesen Rotton, diesen Burgund-Rotton sehr, sehr gerne. Dazu diese hellblauen Eyelets oben. Und wenn man das dann eben nicht mit den weißen, sondern mit den hellblauen Laces einschnürt, dann ist dieser Schuh einfach eine Granate.
Auf jeden Fall.
Das ist wirklich unfassbar schön. Unterschreibe ich. Für mich einer tatsächlich der schönsten Einser, die es so gibt. Resale Value jenseits von Gut und Böse.
Auf jeden Fall. Überhaupt erstmal noch an einen ranzukommen, der auch, naja, ich sag mal, vernünftig tragbar ist. Ne? Also gerade nach den Jahren halt dann ist die Bubble natürlich mal ein bisschen undurchsichtig oder halt die Sohle vielleicht auch mal ein bisschen beansprucht, aber man kann immer noch Glück haben. Aber das Glück ist dann in Verbund mit sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall.
Wir hatten das Glück tatsächlich, ich glaube, Ende 2015.
Ah ja, stimmt. Ja.
Haben wir über eBay damals das Glück gehabt, einen verlosen zu dürfen über Turnschuh TV noch. Und sagen wir es mal so, sehr viel gelernt während dieses Raffles. Ich würde nie wieder ein Raffle machen, wo ich sage, kommentiert unter diesem Post und der Post mit den meisten Likes gewinnt. Oh, denn das lädt natürlich ein, einfach auch ein paar Likes zu kaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mit den Kollegen von Facebook, die sich natürlich auch super drüber gefreut haben, so hey, hast du eventuell unsere Terms and Conditions gelesen, wo drin steht, keine Gewinnspiele? Ja, vielleicht, aber könntet ihr trotzdem mal gucken, wer hier alles gerade Klicks gekauft hat und wo das nachvollziehbar ist. Ich glaube, es hat 4-6 Wochen gedauert, bis wir da über Umwege sehr viel gutes Zureden und allerhand gezogene Gefallen bei dem einen oder anderen Kollegen, den man dort mal kennengelernt hat, gedauert, bis wir dann wirklich rausgefunden haben, wer dann die meisten Likes hat, wo man auch davon ausgehen kann, okay, davon ist nichts gekauft. Haben am Ende einen glücklichen Gewinner gefunden, haben einen Schuh verschenken dürfen, der dann auch tatsächlich noch tragbar war und hat am Ende alles gepasst, war aber einfach so wirklich Umstand und vor allem auch Aufstand des Todes. Aber ja, Das war die Turnschuh-TV-Historie zum Patachet Cherrywood. Und wer weitere nützliche Tipps und Tricks für Online-Gewinnspiele braucht, schreibt mir ganz gerne eine DM.
Was ich ja auch krass finde, ist, dass dieser Schuh auch in den diversen anderen Läden, beispielsweise bei Overkill, auch ganz normal zugänglich war damals. Ne? Also ich habe auch tatsächlich Leute in meinem Bekanntenkreis, die damals einfach zu Overkill gegangen sind und sich auch ganz normal den Chlorophyll oder auch den Corduroy kaufen konnten. Wenn man heute mit ihnen spricht, sie natürlich auch denken, so, hätte ich mal zwei Paar mitgenommen. Also es war eben auch noch so ein bisschen eine andere Zeit. Ne? Die Szenerie war kleiner, sie war ausgesuchter. Leute haben sich vielleicht eher noch stärker auf eine Silhouette oder auch auf eine Brand fokussiert. Und es gab halt eben noch nicht so diese unfassbaren Hypes, diese unfassbaren Campouts. Natürlich war auch damals schon einiges los, aber es war noch ein bisschen einfacher zur damaligen Zeit. Ja Mensch, wir waren aber auch im Jahr 2010. Ne? Wenn wir ins Jahr 2011 gehen, dann ist eine Person ganz weit vorne, die das Jahr 2011 maßgeblich bestimmt hat, und das ist Ronnie Fike. Und zwar vor allen Dingen mit seiner Essex Gelite 3 Collab, und zwar dem Salmon Toe.
Ist ein wirklich unfassbar schöner Schuh. Ich fand es toll, als vor ein paar Jahren, ich glaube 16 oder 17 müsste das gewesen sein, die Hommage-Geschichte kam, wo man dann wieder den Salmon Toe mit drin hatte und erstmal wieder sich so vors innere Auge, beziehungsweise dann vors echte Auge geholt hat, wie schön eigentlich diese Farbnuance ist. Es ist einfach ganz, ganz zauberhaft. Und ich glaube, es gab so eine Zeit, noch ein paar Jahre vorher, da wurde so der Grundstein gelegt für die Essex G-Lite 3 Liebe und vor allem auch die Essex G-Lite 3 Jahre. Und da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, für uns beide wahrscheinlich. Der Essex G-Lite 3 Sun von Hikmet für Soulbox, das war schon ein unfassbares Brett. Danach kam noch der ein oder andere gute Highs and Lows, Bricks and Mortar. Ich weiß gar nicht, das genaue Release-Date war aber auch, ja, der war glaube ich ein bisschen später vielleicht, aber es kam viele gute Dreier raus, und für den Salmon Toe war es dann der Start für Ronnie Fike im Prinzip in dieses Collab-Game rein. Es war der erste von Kith, und damit wäre für mich dann so wirklich der richtige Hype-Startschuss für Essex oder um Essex und den G-Lite 3, vielleicht auch ein bisschen mitgezogen, G-Lite 5, GL Saga 2. Das ist da alles so entstanden, und es sind dann so zwischen 2011 bis vielleicht 2014, in den drei Jahren, ja, vielleicht sogar noch in 15 rein, wirklich so unglaublich gute Schuhe bei Essex rausgehauen worden. Und es war so eine Zeit, als man gesagt hat, so, wer oder was ist der Air Max 1? Nike hat irgendwie die PS, die sie mal hatten, beziehungsweise die sie auch grundsätzlich haben, nicht mehr so richtig auf die Straße gebracht. Die Begehrlichkeit war nicht mehr da. Der Markt war vielleicht auch ein bisschen übersättigt, was diese Silhouette betrifft. Und ja, Essex hat in dem Moment den Blinker links gesetzt und die Gunst der Stunde genutzt, mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Und 2011 ist dann dabei eben der Salmon Toe zusammen mit Ronnie Fike entstanden.
Auf jeden Fall ein Schuh, an dem man in dem Jahr nicht vorbeigekommen ist, den man höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt gekriegt hat, aber wo, wie du schon richtig gesagt hast, auch viele die Alternative zu einem Air Max 1 gesehen haben. Ne? Die Shapes sind ähnlich, die Silhouette ist ähnlich, und zwar halt eben ein Runner, aber die Leute haben halt eben auch verstanden, dass sie dort etwas an den Fuß ziehen können, was dann vielleicht eben auch noch nicht jeder gecheckt hatte, wo es dann beim Air Max 1 doch schon sehr stark in den breiten Markt und ins breite Verständnis ging. Und ja, Ronnie Fike hat in den Jahren danach, also bis heute hin ja auch, sehr, sehr viel Gutes veröffentlicht, sehr klar gemacht auch eben. Und es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass 2020 wieder einiges passiert, jetzt auch, wo die OG-Silhouette zurück ist, wo der Shape wieder so ist, wie er sein soll auch. Da könnte es doch ganz spannend sein, was im Jahr 2020 auf uns zukommen wird. Aber 2011, Essex, Gelite 3, Ronnie Fike, Salmon Toe, das ist einfach gesetzt. Da führte kein Weg dran vorbei.
Definitiv. 2012 gab es auch gute Schuhe übrigens.
Oh ja. Tatsächlich war es aber noch damals ein bisschen so, dass man sich sehr gut auf einen einigen konnte. Also ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, auch wir beide haben ja so ein bisschen diesen Kampf ausgefochten, aber der verführte sich dann ja auch eher in den noch kommenden Jahren, wenn wir so über 2015, 16, 17 sprechen. 2012 kann man eigentlich auch ganz klar sagen, dass der Nike Air Yeezy 2 der ausschlaggebende und der einflussreichste Schuh des Jahres gewesen ist. Kanye West hatte mit dem Air Yeezy 1 ja den allerersten Non-Athlete-Signature-Schuh bei Nike bekommen. Ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum er dann später auch zu Adidas gegangen ist, weil wir hatten es ja auch schon mal in der Episode, Die 31 war es, ne? Ja, genau. In der 31 haben wir ja schon darüber gesprochen, ist Kanye West der neue Michael Jordan. Und auch da haben wir ja schon darüber geredet, dass Kanye West damals gesagt hat, hey, ich habe euch da einen super Schuh geliefert, das Ding läuft so und nur weil ich kein Athlet bin, kriege ich jetzt keinen gesamtheitlichen Deal oder was. Und dann gab es ja diesen kleinen Beef mit Nike, er ging zu Adidas, the rest is history. Zum damaligen Zeitpunkt war es aber einfach so, der Nike Air Yeezy 2 war einfach ein Schuh, an dem man nicht vorbeikam. Also das erste Mal gezeigt wurde er, oder das erste Mal an dem Fuß hatte er ihn sichtbar in so einem kleinen Minifilm über Kobe Bryant, Black Mamba hieß das Ding. Und als Kanye West dann im April auf Tour nach Europa kam und er das Ding einfach so in Paris und London am Fuß hatte, auf der Bühne und nebenher, sind die Leute schon Nüsse gegangen. Und naja, der Rest, ne? Also ich meine, Yeezy 2, also das, was man heute auch an Geld dafür zahlen müsste, um sich einen ranzuholen, das ist auf jeden Fall recht ordentlich. Kannst du dich noch an die Red October-Geschichte erinnern?
Red October war verrückt, weil es so Richtung Jahresende 2013 dann hieß, so ja, er kommt noch. Dann gab es ja diese ersten Anzeichen, dass Nike und Yeezy sich trennen werden. Und dann hat man gedacht, so ja, dann werden sie bestimmt jetzt bald diesen Red October raushauen. Und ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber relativ hoch im Game bei Nike global mit drin, hat eine PR-Dame dann den Twitter-Account oder auf ihrem Twitter-Account regelmäßig Updates gegeben. So ja, nee, das wird so nicht passieren, die Gerüchte sind falsch, was auch immer. Und man hat irgendwie damit gerechnet, dass um Weihnachten zum Jahresende noch was passiert, weil irgendwie müssen die Schuhe ja raus, wenn denn jetzt klar ist, dass Mr. West zu Adidas geht. Und das ist auch nicht passiert. Und dann war es irgendwann im Januar, ich glaube, es war ein Sonntagabend, müsste es gewesen sein.
Ja, ich glaube auch, ja.
Einfach dieser Schock-Drop kam, okay, das Ding ist online. Und ich weiß noch, dass ich eine US 6 im Warenkorb hatte und die hat ja super überlegt habe, so, was mache ich denn wohl damit? Ich anziehen ist nicht. Kann ich sie tauschen? Weiß ich nicht. Ist das realistisch, wenn ich jetzt von einer 6 auf eine 8 tausche und dann vielleicht auf eine 10 komme? Vielleicht könnte ich auch vorher noch eine 12 ertauschen und dann zurück. In dem Moment, wo ich dieses Gedankenspiel hatte, war der Warenkorb wieder geleert, der Schuh war weg. Zack, peng, weg. Aber das war schon ein irres Ding. Ich mochte insbesondere, wo wir es gerade von diesem farbenfrohen Colorway haben, auch die, bei Basketballschuhen würde man sagen, die Player Edition, gab es ganz viele Sondermodelle, die von diesem Schuh entstanden sind, die es dann als One-of-One irgendwie für Freunde des Hauses West gab. Unter anderem einen lilanen für Kobe Bryant. Und das, finde ich, ist so um diesen Schuh herum gebaut nochmal so ganz viele Highlights. Und ich dachte so, oh Mensch, hätten sie den doch mal gebracht, hätte ich die Möglichkeit, den zu bekommen. Das war schon ganz stark. Und ja, ich glaube, 2012, 2013 auch noch, aber das war schon so ein riesiges Gesprächsthema, dieser Yeezy 2. Das war der Wahnsinn, ja.
Gute Überleitung aber auch zum Jahr 2013, denn der Schuh, der da das Jahr bestimmt hat, hat auch was mit Kanye West und auch was mit roten Schuhen zu tun. Und zwar war es der Nike MX 90 Hyperfuse Independence Day Pack. Da hatten wir drei Schuhe, passend halt zum Independence Day, einmal blau, einmal weiß, einmal rot. Und das war auch die Zeit, wo diese All-Red-Shoes sehr, sehr angesagt waren. Etwas, was man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann oder auch mag. Aber zur damaligen Zeit gehörte der 90er Hyperfuse auf jeden Fall zu den Schuhen, die man haben musste. Jeder hat darüber gesprochen. Jeder hat darum gekämpft, diesen Schuh zu bekommen. Die Resale-Preise, damals sehr viel eBay halt eben, stiegen in die Höhe und es wurden auch unfassbar viele Fakes produziert, die auch heute noch ganz gerne mal so den einen oder anderen Besitzer wechseln, wie mir scheint. Kanye West hatte den Weißen davon in der Zeit an, als er seine APC-Kollektion vorgestellt hat und auch als da das Foto um die Welt ging, sind die Leute natürlich durchgedreht. Das hat den Schuh eben einfach in eine Richtung katapultiert, wo man sagen muss, 2013 war einfach dort gesetzt. Das war Wahnsinn. Selbst ich war in dem Moment so sehr getriggert und dachte, also Hyperfuse, ja, schöne Technologie, aber in Kombination mit dem 90er, weiß ich nicht. Mhm. Aber also mich hat auch der Hype gekriegt. Ich habe mir aber rückblickend betrachtet glücklicherweise keinen gekauft, weil ich hätte unfassbar viel Geld für einen Schuh ausgeben müssen, den ich heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr anziehen würde. Obwohl ich selbst den Weißen, also obwohl ich sagen muss, beim Weißen, der geht ja noch, aber so diese All-Red-Geschichte, ich bin sehr froh, dass dieser Trend dann doch auch gestorben ist.
Weiß und Blau hätte ich mir auch sicherlich gerne geholt und getragen. Ich stand sogar in der Soulbox vor den Schuhen, denn die APC-Kollektion bzw. das Foto von Kanye in diesem 90er Hyperfused ging erst 2-3 Tage nach Release um die Welt. Und bis dahin standen die Schuhe einfach in den Regalen. Und alle Leute haben sich gesagt so, okay, ein weißer, ein roter und ein blauer Air Max 90, Hyperfused, USA-Flagge auf dem Zungenlabel, okay. Ja, kann man machen, muss man aber nicht.
Stimmt, ja, stimmt. Der kam ja raus und erst dann kam das Foto und dann kam der Hype. Genau, das heißt, man konnte den ja tatsächlich sogar noch in den Läden kriegen in der damaligen Zeit.
Genau. Mann. Und ich weiß, dass ich montags, glaube ich, in der Soulbox war und der Schuh stand. Und ich dann dachte so, ja, ist schon irgendwie den weißen und den blauen, also den Blauton mochte ich auch sehr gerne.
Ja, weil der nicht so und knallig ist, ne, so ein bisschen gedeckter gewesen. Mhm.
Und hab dann irgendwie drüber nachgedacht und ich glaube, dienstags hatte ich mir dann überlegt, dass ich nochmal hinfahre und ich glaube, Montagabend oder in der Nacht von Montag auf Dienstag kam dann dieses Foto und dann war das Ding halt einfach auch Dienstagmorgen weg, bevor ich die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form zu reagieren.
Ärgerst du dich heute oder ist okay?
Ach, ganz ehrlich, ich fand das ganz lustig, hab mir dann gedacht, so Mensch, habe ich mir halt einfach so das Geld gespart, weil wie gesagt, es ist halt nur der Hype, den man ja dann da am Ende des Tages noch bezahlt hätte, ist ein schöner Schuh, aber einen schönen weißen Schuh oder einen schönen blauen Schuh kriegt man auch noch an anderer Stelle, dachte ich mir. Weißt du, also weißt du noch, nicht so schlimm.
Weißt du noch, was der im Retail gekostet hat?
160.
Ah, okay.
Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass es 160 waren. Bitte nagelt mich nicht darauf fest.
So, wir haben ja jetzt 2010 mit dem Nike Air Max 87, 2011 mit dem Essex Jella 3, 2012 mit Air Yeezy 2 und 2013 mit Air Max 90 Hyperfuse. Eine Brand, die wir noch gar nicht genannt hatten, die jetzt aber umso heftiger einschlägt, ist 2014 Adidas.
Man muss ja ganz ehrlich an der Stelle sagen, dass da so ein kleiner Paradigmenwechsel vielleicht stattgefunden hat. Mhm. So was angefangen hat mit einem Air Max 1, der nicht mehr so begehrt war und der Firma Essex, die da in die Lücke gesprungen ist, hat sich dann halt 1-2 Jährchen später Adidas gesagt, so, wenn denen nur noch rote, weiße und blaue Schuhe einfallen, wenn ein Kanye West öffentlich sagt, wie blöd die doch sind und lieber rüber zu Adidas wechseln möchte und in diese Phase rein, hat Adidas wirklich gesagt, so komm, dann machen wir ernst, blinken wir auch mal links, gucken mal, was passiert. Und was machen wir? Ach, nehmen wir doch diesen ZX 8000, wir haben ja auch ein ikonisches Flaggschiff im Hause, wenn nicht sogar mehr. Aber an der Stelle fangen wir jetzt mal an und gehen auf so ein zeitgeistiges Ding ein. Nike hatte den Roshi Run und Adidas hat sich gesagt so, nur wir haben sowas in der Art nicht und Nike verkauft den irgendwie wie geschnitten Brot. Ist nicht jedermanns Sache, diese Silhouette, aber hey, dann gucken wir auch mal, dass wir so ein One-Piece-Upper-Schuh generieren. Also ZX 8000, Sohle, ein komplett runtergestripptes Upper, fertig ist der ZX Flux. Flux, vielleicht auch dieser Flux-Kompensator von Zurück in die Zukunft. Wir haben halt einfach die Möglichkeit, das ganze Ding mal 15 Schritte nach vorne in die Zukunft zu bringen. Ja, und so hatte man den Gegenspieler gefühlt zum Roshi Run konzipiert.
Ich finde, wir hätten den Roshi Run tatsächlich auch schon in die Liste mit reinnehmen können.
Eigentlich ja.
Eigentlich ja, weil auch dieses Ding hat einfach komplett ein Jahr oder sogar anderthalb Jahre bestimmt. Aber am Ende des Tages, ZX Flux ist dann auf jeden Fall sogar noch stärker eingeschlagen in meiner Wahrnehmung. Ohne jetzt sagen zu können, so Roshi hat so viel verkauft, ZX Flux so viel. Aber es war einfach krass, wie Adi das gesagt hat, so passt mal auf, was wir hier haben. Und was sich dann dadurch halt eben auch aufgebaut hat. Ja, also auch heute gilt der ZX Flux eben auch wie jetzt beispielsweise All-Red-Schuhe oder auch so ein Hyperfuse zu den Dingern, die man vielleicht auch nicht mehr unbedingt anziehen würde oder wo viele Leute auch dann mit den Augen rollen, wenn sie sowas sehen. Aber man sieht sie noch. Und man sieht sie auch zu Recht, denn es ist trotzdem, egal ob Leute sagen, ach, der wurde im Markt tot verkauft, ein wirklich stabiler, guter Schuh. Kann man nichts gegen sagen.
Unterschreibe ich dir. Hatte ich letztes Jahr beim Adidas Weihnachtsdinner an, in der lilanen Family and Friends Ausgabe. Mhm. Ist ein knaller Schuh. Aber Adidas hat dann aus meinem Empfinden heraus diesen ZX Flux, sagen wir mal eine Saison, so ein gutes halbes Jahr gut gespielt. Und dann finde ich, ein bisschen die Silhouette overpaced mit, ja, wir haben hier noch einen Strap dazu gebaut und wir haben hier noch eine andere Sohle dazu gebaut oder wir haben hier jetzt keine Schnürung dazu gebaut oder weiß der Geier nicht, was ist. Diese Modellvariante wurde zu variantenreich. Mhm. Man hat auf einmal nicht mehr einen ZX Flux in verschiedenen Colorways oder in einer wegen mir Gore-Tex-Version für den Herbst-Winter oder einer sommerlicheren Version mit einem noch dünneren Upper. Nee, man hatte auf einmal eigentlich in dieser Modellfamilie 50 verschiedene Möglichkeiten, die aber alle nicht mehr so ganz als dem Ursprung zugehörig erkennbar waren,
ja,
für mich.
Also viel zu
es
viel.
War mir persönlich zu viel, das war zu unklar, das war keine klare Handschrift mehr. Das ist ähnlich wie, jetzt komme ich wieder mit meinen abstrusen Vergleichen und es geht wieder Äpfel und Birnen los. Aber mein Gott, also wenn man halt einen VW Golf sich manchmal angeguckt hat und sich gesagt hat, okay, es gibt einen Golf, es gibt eine Golf-Variant, finde ich okay, und wegen mir gibt es einen Golf Cabrio, super. Aber dann gibt es noch einen Golf Plus, dann gibt es einen Golf Sportsman, dann gibt es einen Golf dies, einen Golf das, so. Wo ich dann denke, so, brauche ich jetzt ein 2 cm höheres Dach? Ich weiß es nicht. Man denkt sich nur bei VW, wir greifen auch noch die letzten 2 Golfkäufe ab. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Mentalität eben bei Adidas anlag. Dass man sagt so, ey, da gibt es noch Leute, die finden den ZX Flux geil, aber die fänden ihn noch geiler, wenn ein Strap drüber wäre. Dann machen wir es halt. Na los, komm, Mensch. Und das war mir zu viel.
Was ich aber spannend finde, ist, dass man damals gesagt hat, so okay, jetzt rennt jeder mit dem ZX Flux durch die Gegend, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Hingegen jetzt 2019, aber eigentlich auch schon im letzten Jahr, jeder mit Yeezys oder Off-Whites und vor allem mit dem Jordan 1 rumrennt und plötzlich keiner sagt, so, oh, das ist mir jetzt zu viel, sondern alle sind nur so, wie kann ich genau den gleichen Schuh bekommen, den ich da vorne schon 30 Mal gesehen habe. Also diese Art des Paradigmenwechsels gab es natürlich auch. Aber
da, Amadeus, ich glaube, dass das ein bisschen so, der Yeezy hat von der V1 auf die V2, wenn man vom 350er ausgeht, ein Update bekommen. Den 500er gibt es in einer Variante, den 700er gibt es in einer Variante und vielen Colorways. Das ist aber ein Modell geblieben, genauso wie der 1er Jordan.
Ja, das stimmt.
Selbst
schon.
Wenn er mal eine High-Low-Mid-Variante bekommen hat und mancher Designer den Swoosh umdrehen durfte oder so ein bisschen am Material auch verändern durfte, letztendlich ist sich diese Silhouette in den meisten Fällen komplett treu geblieben und beim Flux wurde halt einfach wild drauf rumgedoktert und 5000 verschiedene Fluxe gemacht.
Ja, da gebe ich dir recht. Es ist aber auf jeden Fall ein Schuh, an dem man nicht vorbeikam, wenn man 2014 anschaut. Und was auch sehr ersichtlich ist, und das hatten wir ja eben auch schon mal kurz angeschnitten, ist, dass die Taktung noch höher wurde. Das heißt, wo man in den Jahren zuvor sagen konnte, hey, Top 10, vielleicht nochmal 1-2 Honorable Mentions dazu, ne? Also so wie wir uns ja auch drüber unterhalten haben, wurde es in den Jahren dann plötzlich, okay, wir haben eine Top 20, wir haben eine Top 30, Top 50 fast sogar und hier passiert was, da passiert was. Ne? Also man darf natürlich nicht vergessen, auch wenn wir jetzt diese Schuhe listen, es gibt ja auch von den anderen Brands, die eben jetzt nicht genannt wurden, durchaus Schuhe, die sehr einflussreich, sehr groß, sehr gefragt waren. Aber in dem Moment war es einfach so, es ist unfassbar viel passiert und man hat eben bei den Marken auch gemerkt, Adidas gibt Gas, Nike steckt aber nicht ein, sondern zieht auch durch, Essex macht, New Balance versucht, alle anderen eben auch, also es wurde viel, viel mehr in den Markt gedrückt und das dann nicht nur mit hier mal ein neuer Colorway oder halt eben auch mit einer Silhouettenvariation, sondern auch, und wir haben hier noch eine neue Silhouette und wir haben hier noch ein Modell und wir haben hier ein Bringback und wir haben hier noch was und so weiter und so fort. Das führte am Ende des Tages aber eben auch dazu, dass wir 2015 wieder die 3 Streifen haben. Und zwar, wenn man so möchte, eigentlich 2 Schuhe, die ganz, ganz wichtig und einflussreich für dieses Jahr waren. Und das war der Adidas Ultra Boost und damit einhergehend auch der Adidas NMD.
Das war ziemlich krass, weil Kanye West im Prinzip wieder das gleiche Rezept angewendet hat wie beim 90er Hyperfuse. Er trägt einfach zur Präsentation
immer.
Von
wie eigentlich immer. Er hat das ja auch schon mit dem 6er Jordan Infrared damals geschafft, dass die Leute plötzlich wieder Bock auf einen 6er Jordan hatten. Das war ja auch eine Zeit lang so, mir egal, so Basketball-Silhouette, Michael Jordan wichtig und so. Aber wenn Kanye West so Dinge an den Fuß gezogen hat, dann hat das immer geknallt. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Und sowas in dem Moment auch.
Er hatte bei einem NBA-Spiel ein paar Wochen nach Release des Ultra Boost und der Ultra Boost ist zu dem Zeitpunkt noch nicht gut gelaufen. Einen Energy Boost an, all white, und der Energy Boost war weg. Du hast nirgendwo bei Adidas noch einen Energy Boost bekommen. Und dann hat man sich, jetzt kann man es romantisch verklärt ausdrücken, dann hat sich Kanye West gedacht, wieso trage ich nicht mal einen all white Ultra Boost zu einem Music Award? Oder man kann es andersrum sagen, Kanye, trag bitte diesen Schuh. Wir würden den Ultra Boost auch sehr gerne in hoher Stückzahl verkaufen. entscheidet selbst, für welche der beiden Varianten ihr eher geht, aber er hat dann eben den weißen Ultra Boost aus dem Key City Pack, also den ganz normalen weißen Einser mit der schwarzen Sohle getragen. Und auf einmal war etwas geschehen, was es so, glaube ich, vorher auch noch nicht wirklich gab, dass ein Schuh, der erstmal als Category bzw. Business Unit Running gilt und da halt als Flaggschiff, und jetzt kann jeder Läufer selbst sagen, hey, auf Boost kann man aber echt nicht gut laufen, und der andere schwört drauf, wegen mir. Sind wir hier aber auch nicht die Fachveranstaltung bei Ausschuhen. Es ist tatsächlich so, dass dieser Schuh als Running-Kategorie gebaut ist und auf einmal im Lifestyle angekommen ist. Und das fragt euch mal selber, wie oft ist das passiert, dass der Running-Schuh, der von einer Marke als der beste Running-Schuh der Welt ausgelobt wird und der super Performance ist oder sein soll, auf einmal bei jedem Lifestyle-Träger an den Fuß muss und man sich fragt so, fuck, wie konnte das eigentlich passieren? Und das war eine krasse Situation, und so ist der Ultra Boost auch auf so ein höheres Level elevated worden, was mir persönlich sehr gefallen hat, weil das, was dann mit 2er, 3er, 4er Ultra Boost, mit Veränderungen im Upper, beziehungsweise auch so der 2019er so ein wirkliches Update auch mal bekommen hat, kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob er das cool findet oder nicht. Aber so diese Urgeschichte dieses bequemen Schuhs, dazu noch einen Till Jagler, der den Blood Runner draus gemacht hat und auf einmal das Ding als erster uncaged hat, weil alles mal so, hey, Cage, stabil, dies, das, auf einmal hat das Ding kein Cage mehr, eine rote Sohle, und denkst so, stimmt, fick mein ja. Leben, ich muss diesen Schuh haben. Das war wild. Dann kommen die ersten Collab-Bilder von dem Soulbox Ultra Boost raus, der für mich nach wie vor der beste Ultra Boost ist, der jemals produziert worden ist.
Oh, würde ich challengen Ding, wollen.
Ja, dann mach das doch, aber nicht in diesem Podcast, mein Freund.
Ich rufe dich nachher nochmal an. Wir haben dieses Thema noch nicht zu Ende diskutiert, mein Freund. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Okay, fahr fort.
Und es ist auf jeden Fall so, dass ich diesen Ultra Boost einfach liebe. Und das, was Adidas in diesem Jahr geschafft hat, zusammen auch mit Kanye West und einer wirklich guten Auswahl an Partnern, mit denen man zusammengearbeitet hat, einer wirklich guten Auswahl an Colorways, das Ding ist halt einfach durch die Decke gegangen. Und du hast den NMD schon angesprochen, machen wir den Deckel drauf. Ende des Jahres hat Adidas dann gesagt, so, Mensch, jetzt haben wir dieses Boost-Ding, lass doch halt einfach mal nochmal das Ganze eine Schippe weiterdrehen und das nicht im Performance-Bereich andocken, sondern im Lifestyle-Bereich, also bei Originals. Und lass uns auf ein Boost-Element, im Prinzip das Design von drei klassischen Ikonen verschmelzen, dem Rising Star, dem Boston Super und dem Micro Pacer, haben so ein paar Lego-Steine an den Rand, die am Anfang durchs Internet gehatet worden sind. Was hat sich Adidas jetzt gedacht? Das sind ja Lego-Steine, das ist ja scheiße. Und am Ende haben doch alle die NMDs getragen, weil sie einfach sackbequem waren, weil sie gut exekutiert waren, weil sie auch da am Anfang einen guten Release-Kalender hatten, den sie, und dann ging es wieder in Richtung ZX Flux. Alte Fehler aus meinem Empfinden heraus, die man besser hätte vielleicht exekutieren können. Modell sehr stark verbreitert und dann auch in den Drop-Zahlen das Tempo extrem hoch gestaltet.
Ja.
Man muss ganz klar sagen, Adidas will Geld verdienen, und wenn du siehst, ey, mit dem Schuh verdienen wir Geld, dann wärst du kein Wirtschaftsunternehmen und du wärst dumm, wenn du nicht Geld verdienen würdest. Und wir von unserem Elfenbeinturm hier ganz oben sagen so, ach ja, aber das zwei Collabs weniger und vielleicht 17 Colorways weniger pro Monat wäre doch total schön. Der Schuh ist jetzt echt nicht mehr geil, aber für Lieschen Müller, die sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein paar Sneaker kauft, ist das Ding halt immer noch eine Granate gewesen.
Zumal die Vorlaufzeit ja auch eine andere ist. Ne? Also wenn wir uns da hinsetzen und sagen, oh, jetzt finden wir es nicht mehr cool, dann muss man überlegen, dass die Brand selbst ja schon in mindestens einem Dreivierteljahr, wenn nicht sogar vorher noch, überlegen muss, so ja oder nein. Ja, also da werden auch Sachen eingetütet, und das ist ja nicht so irgendwie, als ob die dann anrufen und sagen so, ach, wir machen jetzt mal morgen eine neue Collab oder wir machen morgen einen neuen Colorway. Also das darf man bei sowas natürlich auch nicht vergessen. Was ich gerne noch erwähnen würde, ist der Fakt, dass das Thema Seeding beim NMD zum allerersten Mal auch mich gekriegt hat. Und zwar muss man da den Brands heutzutage häufig auch mal Props ausgeben. Nicht immer, aber häufig funktionieren Seedings ja doch ganz gut. Und in dem Falle war es das allererste Mal, dass ich bei Bekannten von mir, gerade so Musikern, den NMD am Fuß gesehen habe und vorher noch bei Bildern gedacht habe, ja, weiß ich auch nicht, hier Legosteine und so weiter, auch vielleicht ist es nicht so meine Silhouette, aber sei mal dahingestellt. Und dann habe ich den aber häufiger bei Freunden halt eben gesehen und wo man halt eben dann natürlich auch einen anderen Zugang zu hat, man unterhält sich drüber, man sieht den halt häufiger. Da hat es mich tatsächlich bekommen und da habe ich gedacht, so, das hat Adidas echt sehr smart gemacht. Kurz vor der damaligen Fashion Week im Januar in Berlin, diversen Leuten, die, nennen wir sie Meinungsmacher sind, das Ding auch an den Fuß zu schnüren. Und das hat mich tatsächlich auch bekommen. Ich habe zwar trotzdem keinen gekauft, aber zumindest war meine Aufmerksamkeit geweckt. Und das war dann doch eine ganz spannende Geschichte zu sehen, dass es auch über diesem Weg jetzt mehr passieren wird. Und das hat sich ja bis ins heutige Jahr durchgezogen, dass halt Seedings, wenn sie gut gemacht sind, auf jeden Fall funktionieren können.
2015 übrigens auch noch, muss man dazu erwähnen, großes Thema Yeezy. Kanye West hat nicht nur Ultra Boost getragen und Adidas hat nicht nur den NMD gebracht, die sicherlich so die zwei Schuhe des Jahres waren, sondern Adidas hat auch mit Kanye West den 750er, das war der erste Drop, und dann kurze Zeit später auch den 350er gebracht. Und da ist der Turtle Dove so unfassbar durch die Decke gegangen, dieser Colorway und auch der Schuh an sich, dass man das auf jeden Fall auch noch erwähnen muss. Ja, 2015 war ein unfassbar komplettes, totales Adidas-Jahr. Ja. Anders kann man es eigentlich nicht beschreiben.
Und da sind wir dann im Jahr 2016, denn da kam dann schon tatsächlich nach sehr kurzer Zeit, wie ich finde, der Yeezy Boost 350 V2. Und wenn man sich heute darüber gerne streiten kann, ob es jetzt nicht zu viele Colorways sind oder ob das Design denn wirklich so unterschiedlich zum V1 ist, vielleicht zu viel, vielleicht zu wenig, ne? Ist es einfach so, 2016 war der V2 einfach gesetzt. Es kam unfassbar viel raus, es hat aber auch unfassbar gut funktioniert. Man hatte halt eben diese Silhouette, ja, bei der man schon 2015 gesehen hat, da klappt was, da funktioniert was, hat sie leicht geupdatet und in den Markt reingeworfen wie eine Bombe. Das war schon sehr, sehr krass zu sehen.
Ich war da dann schon wieder so ein bisschen weg gewesen, ne? Also V2 hat mir nicht mehr so gut gefallen. Das war war mir zu... wie drücke ich das aus? Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass er war zu breit, zu schwulstig irgendwie. Anders kann ich nicht sagen. Und war auch so ein bisschen zu Fuckboy. Muss man auch an der Stelle sagen.
Du meinst, weil Ripped Jeans auch immer noch ein großer Trend waren zu der Zeit? Jo. Oh, Ripped Jeans, Ripped Jeans, Long Tees. Oh ja. Aber das passte natürlich auch so ein bisschen zu diesem Übergang, den Kanye West ja eben auch geschafft hat. Also dieses All-Black-Everything-Ding, gerade zu Watch-the-Throne-Zeiten mit Jay-Z, wo dann auch sehr viel Lederapplikation kam, Reißverschlüsse an den Seiten und so weiter, wurde dann ja zu Yeezy-Season plötzlich der Pullover ein bisschen hochgerollt. Es waren eher so diese Erdtöne. Klar, die Jeans waren alles so auf Designer-Level, aber es wurde alles ein bisschen anders. Und dazu passte natürlich so ein Yeezy halt auch ganz gut. Egal ob V1 oder V2, aber ich gehe da mit. Also der V2 hat mich tatsächlich am Ende des Tages auch nicht mehr so ganz bekommen wie der V1. Den fand ich ganz toll, in einem gewissen Maße zumindest. Sodass man dem aber weiterhin einfach eine Wichtigkeit zuspielen muss. Und ja, wie gesagt, ich finde es krass zu sehen, dass gerade 2015, 2016 etwas wie die Ultra Boost Sohle dazu geführt hat, dass komplette drei Silhouetten und dann im Update mit dem V2 gerne auch eine vierte so unfassbar gut im Markt funktioniert haben. Also man kam nicht dran vorbei. Jeder hat darüber geredet, wie bequem dieser Schuh ist. Jeder hat darüber geredet, wie einfach er auch ist. Jeder hat darüber geredet, dass Kanye West ja der Erste war, der jetzt auch nicht zu einer Brand gegangen ist und einfach eine bestehende Silhouette umkonstruieren durfte oder mal einen Colorway machen durfte, sondern sein komplett eigenes Ding verwirklicht hat. Und natürlich kann man, wie gesagt, über Kanye West natürlich halten, was man möchte, aber die Einflüsse, die er eben hat und auch das Standing, haben einfach dazu geführt, dass man nicht dran vorbeikam.
Dann ist aber was passiert und das war dann so dieses Ding, was wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen hatten, so dieses, ich nenne es jetzt Overpacing, auch wenn es nicht wirklich overpaced ist, aber es war dann ein bisschen zu dominant Adidas. Es war zu viel vielleicht auch geseedet. Ganz Berlin ist mit Adidas-Schuhen rumgelaufen. Und dann ist klar, dass man irgendwann sagt, so Mensch, man könnte doch auch mal irgendwas anderes machen. Und da, finde ich, hat Nike es geschafft, auch wieder ganz clever so Stückchen für Stückchen Adidas mit dem richtigen Tempo den Rang abzulaufen. Dass man gesagt hat, so hey, so ab Spätsommer, Herbst, teasen wir schon so langsam mal wieder einen Air Max 97. Wir haben ja 2017, klopft so an die Tür, 20 Jahre Air Max 97, da könnte man doch. Und so ging es dann langsam wieder los, dass mit dem ersten, den ich noch sehr dürftig fand, Drop vom 97er, der dann in Italien rauskam, der hinten auch diese italienische Flagge auf dem Strap hat, auf dem Heelstrap, war qualitativ nicht so richtig gut, aber man wusste so, da kommt eine Silver Bullet um die Ecke geflogen und sie kam um die Ecke geflogen und es war geil. Und dann so 2017 nach und nach mit den 97ern wieder so ein bisschen Marktdominanz zu bekommen, weil es die richtige Silhouette zur richtigen Zeit war. Alles war bei Adidas so futuristisch, boostmäßig ausgelegt und auf einmal, ja, war eine Air Bubble wieder geil und auch Leder-Upper und einfach eine Running-Silhouette. So dieses ganze futuristische One-Piece war gefühlt durch.
Und trotzdem, es ist nicht der Schuh, der 2017 bestimmt hat.
Ganz bestimmt nicht, weil Nike damit nur die Marktposition wieder hingekriegt hat. Gegen Ende des Jahres ist dann aber was passiert, was dafür gesorgt hat, dass, naja, alles, was auf der linken Spur war, ganz brav wieder rechts rüberfahren durfte, weil der Henkel aus Beaverton wieder gesagt hat, so die linke Spur gehört gerade mal uns.
Und das zusammen mit jemandem ganz Speziellen, und zwar mit Mr. Virgil Abloh. Der hat nämlich mit seiner Off-White The Ten Konstruktion, nennen wir es mal so, nicht nur die Bastelschere angesetzt und alle möglichen legendären Silhouetten ad absurdum geführt, sondern halt eben auch es geschafft, dass dort 10 Schuhe released wurden, die eingeschlagen haben. Aber frag mal nicht nach Sonnenschein. Ne? Also selbst bis zum heutigen Jahre 2019, und ich meine, das ist jetzt 2 Jahre her, fahren die Dinger unfassbar erfolgreich. Und dieses The Ten Pack startete mit dem Jordan 1 Chicago, der dann im September kam und ganz schnell ja die folgenden Silhouetten noch mit anfeuerte. Und da muss man nicht viel zu sagen. Man hat eine legendäre Silhouette, den Jordan 1 von 1985. Man hat Virgil Abloh, der mit Pyrex ordentlich klar gemacht hat, vor allen Dingen aber mit Off-White bewiesen hat, dass er doch ein ernstzunehmender Designer ist, der dann aber, wie gesagt, mit der Bastelschere im Hinterstübchen da halt ein bisschen was zusammengestrickt hat. Kann man mit einer Bastelschere stricken, habe ich gerade überlegt. Aber
na,
man versteht
bestimmt.
Auf jeden
wenn
Fall,
wenn man Virgil Abloh heißt, dann kann man das.
Ne? Genau, wenn man Virgil Abloh heißt, dann nimmt man auch ein Edding und bemalt die Sohle und die Leute drehen durch. Und die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, hat einfach dazu geführt, dass 2017 keiner mehr so wirklich über Yeezy gesprochen hat, jetzt mal übertrieben, ja? Aber trotzdem alle Leute nur noch auf den Swoosh fokussiert waren.
Ja, auch was dann nach den originalen The Ten Modellen, die ja, wir hatten das auch schon mehrfach in Episoden besprochen, dafür gesorgt haben, beispielsweise Olsen hat das erzählt, der im Studio in Berlin war, auf einmal kam Sneaker Bob vorbei, hat ihm irgendwie eine Größe abgekauft, die er noch aus einem Raffle zu viel hatte. Also man ist gefühlt eine Woche lang durch ganz Europa geflogen und hat seine Raffle-Gewinne eingesammelt, weil diese Begehrlichkeit wieder da war, die vielleicht auch 2 Jahre vorher für einen Ultra Boost oder einen Yeezy Boost 350 V1 entstanden ist, die es vielleicht auch ein paar Jahre vorher für die Essex-Modelle gab, die wir angesprochen haben, oder ein paar Jahre davor eben für die Air Maxe. Das ist sowas, das ist wieder da gewesen, man hat drüber gesprochen, auch die Follow-Up-Colorways, egal ob vom Jordan, vom VaporMax oder vom Blazer, was auch immer, waren alle, finde ich, irgendwie sehr gut getimed, sehr gut getaktet. Das ging einfach nochmal ein Jahr so weiter, dass man gesagt hat, so hey, da kommt immer mal wieder regelmäßig was Neues und sagt dann aber, oder man schafft nicht das Gefühl, so okay, jetzt kommen aber 13 an einem Wochenende und die sind eigentlich auch General Releases, das ist irgendwie so ein bisschen was übernommen, sondern nee, es bleibt immer so bei diesem Originalding und das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es war kreativ, was Virgil Abloh da gemacht hat. Es war speziell, weil er eine ganz eigene Herangehensweise an diese Zusammenarbeit mit Nike hatte. Und die war State of the Art, genauso wie diese Herangehensweise an den Schuh des Jahres 2018. Denn da lief diese Virgil Abloh Off-White-Geschichte mit dem The Ten Pack parallel weiter. Es kam noch ein Weißer und ein UNC Jordan parallel dazu. Es gab einen Air Max Quartal 2018 mit allerlei OGs und Zusammenarbeiten. Und dann eben dem Vote Forward Winner Sean Wotherspoon, einem Boutique-Besitzer, Round 2, der Name der Boutique, aus LA, der mit seinem Entwurf in diesem Contest gewonnen hat, die meisten Stimmen bekommen hat und einem Material um die Ecke kam. Auf der einen Seite Cord, mit dem er das Rad nicht neu erfunden hat. Cord ist jetzt nicht erst seit 2018 eine Erfindung des Herrn Wotherspoon,
sondern Corduroy auf dem Air Max 1 Parapata.
eine Geschichte, die einfach jahrelang nicht mehr genutzt worden ist.
Genau.
Sträflich. Und er hat einfach gesagt, so Mensch, da packe ich mal wieder ein bisschen Cord aus, finde die richtigen Farben, baller die mal so zusammen, habe einen lustigen kleinen Swoosh-Smiley irgendwo noch versteckt und mach das einfach mal und bringe die wahrscheinlich sinnigste und stärkste Kombination, Nike hat ja sehr viele Hybride in dem Zeitraum gefahren, auf den Markt, indem ich einfach die Sohle des 1er und den Upper des 97er kombiniere. Und es gab wirklich viele Hybride, die echt gar nicht gut aussahen und nicht gefallen haben. Aber dieser aus meinem Empfinden heraus wirklich Arsch auf Eimer. Das hat wirklich gepasst.
Ja, Sean Wotherspoon wurde ja dann im Nachgang auch vorgeworfen, dass er das Ding ja gar nicht alleine gemacht hätte, sondern dass er mit seinen, ich glaube, 16 oder 17 besten Kumpels umgesetzt hat. In einem Interview, genau, und das ist nämlich der Punkt, in einem Interview, und jetzt meine ich, das war zusammen mit Jeff Staple bei High Beast Radio, übrigens ein Podcast, den ich euch nur ans Herz legen kann, das ist ganz, ganz spannend. Ich bin immer ein bisschen traurig, dass die nur so Staffeln machen und dann zwischendurch immer eine Pause, weil ich finde das immer sehr, sehr interessant, was Jeff Staple da zu erzählen hat, beziehungsweise welche Interviewgäste er hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Sean Wotherspoon hat gesagt, aber das war die Vorgabe. Es war ja die Vorgabe zu sagen, man nimmt sich die kreativsten Leute aus seinem Umfeld und macht so ein Community-Ding daraus. Und er fand es total irritierend, dass er halt eben sich diesen Vorwürfen ausgesetzt sah, weil alle anderen alleine gearbeitet haben, aber das, wie gesagt, ja gar nicht die Idee dahinter war. Und natürlich gab es dann auch eben im Rahmen dessen, dass er ja mit Round 2 im Endeffekt eine Resell-Boutique hat und dann der Schuh auch in seiner Boutique auftauchte, diverse Vorwürfe und so kleine Shitstorms, hat dem Schuh am Ende des Tages aber überhaupt nicht geschadet. Selbst heute vergeht gefühlt keine Woche, in der ich nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe sehe, dass jemand den Schuh verkauft oder kauft, dass die Leute da immer noch drauf durchdrehen. Und das meiner Meinung nach auch zu Recht, weil der Schuh ja auch durchs Tragen nochmal seine ganz eigene Identität bekommt. Also dieses Corduroy, und das ist halt eben aufgrund des Stoffes der Zahn der Zeit, verändert sich ja auch ein bisschen. Und das macht den Schuh aber dann nicht hässlicher, ganz im Gegenteil. Das macht den Schuh noch schöner. Das, was wir ja auch eigentlich immer wieder predigen, ist ja so dieses Ding, so tragt eure Schuhe auf jeden Fall. Tragt sie zu Momenten, ja, an die ihr euch dann erinnern könnt. So, ach, der kleine Fleck entstand, weil ich an dem Abend mit meinen Freunden irgendwie im Club war und da die Person meines Lebens traf oder was auch immer. Ja? Oder Simon, der den Orange Koi dann beim Karaoke-Singen ein bisschen verschandelt. Nicht nur das Karaoke-Singen, auch den Schuh. Sorry, er musste sagen. Nein, du hast ein wunderschönes Singstimmchen. Ja? Immer wieder würde ich mir das anhören, wie du Michael Jackson intonierst. Aber dieser Schuh lebt halt eben und das ist das Schöne daran. Und heutzutage sind die Leute immer noch dahinterher. Also 2018 kann man eben nicht an dem Sean Wotherspoon vorbei. Gerade auch auf der Art und Weise, wie sie es natürlich aufgesetzt haben mit dem Release, mit dem Bus und so weiter und so fort. Auch die Klamotten beispielsweise. Mhm. Also da passierte einfach sehr, sehr viel. Und wir haben es in der Air Max Day Episode, die wir vor einigen Monaten hatten, ja auch schon besprochen. Das war vielleicht der letzte Air Max Day, der wirklich, wirklich gut exekutiert war. Alles, was dann in dem Jahr 2019 passierte, war nicht so optimal. Jetzt war das gerade sehr übertrieben, weil es kam ja erst ein Air Max Day, aber ich bin gespannt, was 2020 passiert. Nichtsdestotrotz, der Knall war auf jeden Fall groß. Ja, und jetzt befinden wir uns im Jahr 2019. Also, wenn man jetzt ein bisschen drauf zurückblickt, wir können ja noch mal kurz zusammenfassen. Ne? Wir haben 2010 den Cherrywood mit Para und Putter, ein Air Max 1. Wir haben 2011 den Jella 3 mit Ronnie Fike, ja, den Salmon Toe. Wir haben den Air Yeezy 2 2012. Wir haben den Hyperfuse Independence in 2013. Wir haben den ZX Flux 2014. Dann Ultra Boost und NMD 2015. 16 gab es dann den V2 von Yeezy, also wieder eine Boost-Sohle. 17 dann alles das, was Virgil Abloh mit dem The 10 Pack und Nike veranstaltet hat und 18 war es eben der Air Max 197 von Sean Wotherspoon. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher ist der einflussreichste Schuh des Jahres 2019? Und bevor
da gibt es ja auch super viel wieder.
Genau, ob mit Swoosh, ob mit Three Stripes, ob mit N-Logo, ob mit Saucony oder halt eben auch Kangaroos, da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und bevor wir diese Frage beantworten, welcher denn der einflussreichste Schuh des Jahres 2019 war, sollten wir vielleicht eher nochmal beantworten, welche denn unsere Top-Sneaker des Jahres 2019 so sind. Und das machen wir in einer der darauffolgenden Episoden. Denn wir haben in der nächsten das fröhliche Glück, kurz vor Weihnachten zu stehen. Und da soll es natürlich wieder eine kleine Weihnachtsepisode geben. Ganz besinnlich bei Glühwein unterm Baum liegend. Und darauffolgend kommt dann unsere Episode zum Besten, was das Jahr 2019 zu bieten hatte. Da freuen wir uns sehr drauf, denn auch das wird recherche-intensiv. Ich will jetzt nicht teasern, was wir schon da reingesteckt haben an Arbeit, aber ja, das machen wir auf jeden Fall an dieser Stelle und ich denke, da kann man dann auch daraus beantworten, was denn der einflussreichste Schuh des Jahres 2019 wird.
Unser Schuh des Jahres 2019, also in Episode 46 und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich einfach jetzt mal hier zum Thema Stellung nehmen, was wir diese Woche angerissen haben in der 44, die Dekade, die 10er Jahre, gerecapt, was waren die einflussreichsten, die besten Schuhe, die Schuhe, die wirklich allen anderen die Show gestohlen haben. Wir haben gesagt, was wir als solche empfinden, wie seht ihr es? Wenn ihr an die letzten 10 Jahre zurückdenkt, was sind so die Schuhe, die am meisten hängen geblieben sind, für euch persönlich vielleicht, aber auch die, bei denen ihr sagt, so ja, das waren tatsächlich so die einflussreichsten Modelle, die einflussreichsten Schuhe, die einflussreichsten Designer. Haut mal raus, was euch in den Sinn kommt und vielleicht, hey, setzen wir noch einen drauf, Amadeus, welches Jahr ist denn für euch das Beste?
Oha, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. So, welcher Schuh auch vielleicht von den genannten oder eben auch von den vielleicht nicht genannten ist denn der, wo ihr sagen würdet, so das hat wirklich alles verändert oder auch alles bestimmt. Denn was man natürlich auch nicht vergessen darf, es wurde in den letzten Jahren jetzt mal auch abseits von Boost sehr viele Technologien in den Markt geworfen. Ne? Also beispielsweise so eine Hyper-Adapt-Geschichte ist natürlich nicht weniger wichtig. Aber hat es wirklich schon das Jahr über bestimmt? Ist es so tief in den Markt gegangen, dass es halt die Leute zum Nachdenken bewegt hat oder eben auch gesagt wurde so, hey, jetzt kaufen wir alle einen Hyper-Adapt. Ähnliches auch mit einem 4D. Ist das Ding wirklich schon so weit? Ich glaube, ihr kennt unsere Antwort mittlerweile. Wir sind aber sehr erfreut, ob der Dinge, die da 2020 passieren werden. Aber erstmal gerne, was denkt ihr darüber? Und dann hoffentlich freut ihr euch auch auf unsere kleine Weihnachtsepisode, die da in 2 Wochen kommt. Und dann, wie gesagt, reißen wir nochmal das Jahr 2019 ab in der darauffolgenden 46. Episode. Und da freuen wir uns sehr drauf. Das wird schön. Bis dahin, haut in die Kommentare. Zwar Worte. Und dann freuen wir uns sehr, euch in 2 Wochen wieder zu hören, wenn es heißt Oshun, der Sneaker-Podcast.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
Oshun, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.